Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr hört Investments und Exits, unser Format, in dem wir hier jeden Tag ja die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen, die mit uns spannende Finanzierungsrunden besprechen oder spannende Exits, wie es der Name schon sagt. Und heute bei uns zu Gast ist Paula Hübner. Sie ist von La Familia, war hier ja schon wirklich oft zu Gast und hat heute ein ganz tolles Thema mitgebracht, muss ich sagen. Ein bisschen anknüpfend an die letzten Gespräche mit Enrico Meles von Lakestar, denn da ging es auch schon um die Investitionsstrategie von OpenAI. Da tut sich gerade wirklich viel. OpenAI hat gerade sein nächstes Investment verkündet in ein Unternehmen, das nennt sich Speak. Das ist eine Plattform zum Erlernen von der englischen Sprache und zwar KI-gestützt. Super spannend, super erfolgreich und auch die Finanzierungsrunde hat es in sich. Insgesamt 27 Millionen Dollar wurden investiert im Rahmen einer Series B. Ein spannendes Thema, aber wir haben natürlich auch ein bisschen rausgezoomt, haben nochmal so insgesamt über OpenAI gesprochen. Wirklich extrem cool. Deswegen freut euch mit mir auf Paula Hübner von La Familia.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, sehr schön. Paula Hübner ist wieder hier von La Familia. Hallo Paula.
Hallo Jan, freut mich da zu sein.
Freue mich sehr, dass wir sprechen. Ein großartiges Thema hast du mitgebracht. Wir haben gerade im Vorfeld schon gesagt, wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft. Also, glaube ich, die Faszination Gegenwart und Zukunft. Aber bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
Ja, sehr gerne. Also La Familia, wie immer, klassischer Frühphasenfonds. Wir investieren in der Pre-Seed und Seed in B2B-Tech-Unternehmen, vor allem die, die etablierte Industrien disruptieren oder enablen. Und haben auch ein paar Investments gemacht, die schon größer sind, wie Forto, Personio oder Deal in Europa und den USA und viele, viele noch frühphasigere, sehr spannende Unternehmen im Portfolio. Also freuen uns, von jedem Gründer zu hören, der im B2B-Tech-Bereich unterwegs ist.
Und seid ihr denn thesengetrieben? Also vielleicht damit für die Brücke auch gleich zu dem Thema von heute, eure These zu AI?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben verschiedene Thesen zu AI. Manche von denen kann ich gerne gleich mal anreißen. Und wir haben da auch schon einige Investments gemacht im Machine Learning Bereich und sowohl irgendwie Sachen, die wirklich Machine Learning first sind, aber auch einfach verschiedene vertikalisierte Anwendungsbereiche.
Weil es ist ja ein Bereich, also passiert ja gerade wirklich unglaublich viel und ich hatte mal den Adrian Locher hier zu Gast von Merantix und der hat mir vor anderthalb Jahren oder so gesagt, dass aus seiner Sicht AI eigentlich so eine Art Querschnittstechnologie ist, also quasi eigentlich wie das Internet, sagte er, ist das quasi jetzt so eine neue Generation von Unternehmen, die auf AI aufbauen und ich glaube, das Thema, über das wir heute sprechen, ist ja so ein bisschen ja fast die Beweisführung dessen, ne?
Ja, absolut. Absolut, genau.
Gehen wir mal rein, ne?
Ja, sehr gerne. Dann können wir das mal ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, genau. Wir sprechen, ich habe ja hier mit Enrico Meles schon mal drüber gesprochen, die Investments von OpenAI, da gab es ein neues und das ist wirklich auch sehr spannend, ne?
Ja, genau. Also wurde gerade bekannt gegeben, dass OpenAI zusammen mit Founders Fund investiert hat in die Series B von Speak. Das ist eine KI-basierte Englisch-Sprachlern-Nachhilfe-App quasi, also die einem hilft, die englische Sprache zu lernen. Und die haben jetzt 27 Millionen Dollar Series B eingesammelt von mehreren Investoren, eben wie gesagt mit OpenAI als dem Hauptinvestor. Und der Ansatz, den die nehmen, ist sozusagen zu sagen, naja, also die typischen Sprachlern-Apps, die man so kennt, die fokussieren sich halt eher so auf, wenn man gerade erst anfängt, eine Sprache zu lernen, irgendwie Vokabular nahezubringen oder einen gewisse Sätze nachsprechen zu lassen, können aber meistens nur sehr bedingt helfen, wirklich in so einen natürlichen Dialog mit einem Muttersprachler wie mit so einem echten Human-Nachhilfelehrer zu kommen. Und genau da setzt Speak eben an. Also die haben so eine Art virtuellen Nachhilfelehrer, mit dem man sich einfach ganz normal auf Englisch unterhalten kann und der dann in Echtzeit quasi Feedback gibt auf Grammatik, Aussprache, Vokabular und sagt, ah nee, das war jetzt gerade falsch ausgesprochen und vor dem es einem dann auch nicht unangenehm sein muss, weil das ist ja eine KI und da kann man dann einfach mal so dahin reden, würde mir persönlich total zusagen. Genau, und das ist der Ansatz und die nutzen dahinter eben die Infrastruktur beziehungsweise die KI-Systeme von OpenAI, um darauf dann mit weiteren proprietären Daten diese Modelle weiter zu trainieren, aber nutzen erstmal so als Basis Modelle, die von OpenAI, was natürlich dann auch Sinn macht, dass dadurch dieses Investment zustande kam. Und vielleicht zur Usage noch kurz was, also die, ich konnte ein bisschen was finden darüber, dass diese App eben sich hoher Beliebtheit erfreut, also irgendwie 15 Millionen Lessons annually started, wurde da reported, 100.000 Active Subscribers und Double-Digit Million, also zweistellig Millionen Recurring Revenue gerade. Also scheint auf jeden Fall sehr, sehr gut anzulaufen.
Das sind tolle Zahlen, ne, muss man schon sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem für eine Consumer-App natürlich. Wobei ich nicht genau weiß, ob die auch B2B vertreiben. Das war für mich noch nicht der Hauptaugenmerk, sondern eher die Technologie.
Ich finde das so spannend zu sehen, dass KI ja wirklich, haben ja viele auch prognostiziert, aber so nach und nach einzelne Berufsfelder irgendwie gefährdet zumindest oder verändert. Und jetzt hier Nachhilfelehre zum Beispiel hatte ich mal null auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich nicht, wo ich gedacht habe, dass das wäre ein Bereich, hätte ich gesagt, der ist relativ sicher, weil du da eigentlich immer menschliche, eine menschliche Bezugsperson haben möchtest. Aber zeigt hier eigentlich, dass man dann vielleicht doch so einen einzelnen Baustein wieder rausnehmen kann sagen, nee, da ist eine KI zum Beispiel wieder besser, ne, in bestimmten Bereichen.
Ja, ich meine, bei sowas ganz grundsätzlich ist natürlich auch immer die Frage, also ersetzt, wen adressiert man? Adressiert man Leute, die wirklich gerade einen Nachhilfelehrer haben, um ihr Englisch zu verbessern? Also die schon, das sind ja meistens nicht die Anfänger, sondern die Leute, die schon irgendwie was können. Sitzen die jetzt gerade alle bei einem Nachhilfelehrer und denken sich dann, oh, Speak ist eigentlich die bessere Alternative, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Speak eher so den Teil des Marktes adressiert, der vielleicht ganz okay Englisch spricht, aber vielleicht zum Beispiel finanziell sich es gar nicht leisten kann jetzt oder zeitlich auch nicht leisten kann, zur Feinjustierung ihres Englischs zu einem Lehrer zu rennen, sondern die sagen, hey, ich kann hier in einem safe Environment, während ich unterwegs bin, ein bisschen an meinem Englisch feilen. Und kreieren da eher einen neuen Markt und holen einfach Leute in irgendwie noch ein besseres Sprachverständnis rein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man da eher andere Segmente bespielt.
Ich hatte geschaut und versucht rauszubekommen, was die App kostet. Ist mir nicht gelungen. Ich weiß nicht, hast du da eine Ahnung, in welcher Größenordnung sich sowas bewegt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall in meiner Recherche mir gedacht, ich möchte das auch auf jeden Fall austesten. Das klingt irgendwie total cool. Total. Das müssen wir vielleicht nochmal nachtragen oder hier gleich mal parallel schauen.
Und ist denn jetzt OpenAI eigentlich für die VC-Landschaft gefährlich? Weil es ist ja auch relativ neu, dass quasi so ein Infrastrukturunternehmen sich einen Fonds aufbaut und dann in so spannende Startups investiert. Ist ja jetzt nicht total branchenüblich, ne?
Ja, das ist, also klar, ich meine, kann natürlich passieren, dass solche Fonds dann oft irgendwie in den kompetitiven Runden auftauchen würden. Ich würde jetzt fast in dem Fall fast OpenAI wie so einen strategischen Investor fast schon sehen. Scheinen ja auch hier neben Founders Fund mit denen gemeinsam zu investiert zu haben, weil die natürlich, also als der Infrastrukturprovider, der sein eigenes Ökosystem halt stärken möchte, da wirklich auch, also sehr krassen eine Befeuerung fast schon dem Modell geben kann, wie eben ein Stratege das auch könnte. Aber ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt, weil das hat ja auch so natürlich seine Risiken. Also immer wenn man wie so eine Art strategischen Investor dahinter hat, kann sich da auch eine gewisse Abhängigkeit ergeben. Ich glaube, das muss man erst noch sehen. Das sind ja auch erst die ersten Investments von OpenAI. Aber so weit sind die natürlich auch, ist OpenAI einfach auch, was diese Language-Modelle angeht, wirklich am weitesten fortgeschritten. Und die Technologie zu nutzen, macht halt für viele dieser, sagen wir mal, Applikationen, die auf den Modellen laufen, einfach auch viel Sinn momentan.
Total. Wir hatten ja jetzt gerade gestern hier das Announcement der Finanzierungsrunde von DeepL aus Köln, ne? Das jüngste Unicorn in Deutschland. Und da habe ich, als ich jetzt hier heute gesehen habe, diese App Speak, habe ich gedacht, ob die beiden sich mal irgendwann treffen könnten. Ja, ob das ein Problem wird mal für einen von den beiden. Weil eigentlich hätte diese App ja auch theoretisch ein DeepL-Thema sein können.
Ja, absolut. Also ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich noch irgendwie komplementär und nebeneinander, aber klar, auf jeden Fall sind ja irgendwie beide im Space von Übersetzung und Sprachvermittlung quasi unterwegs. Also finde ich auch spannend zu sehen, wie sich das da entwickeln wird. Ich kann ja gerne mal nochmal was zu OpenAI sagen. Und einfach nur mal so, wo die eigentlich herkommen und warum das für die auch so viel Sinn macht, da zu investieren. Also OpenAI ist an sich eine Firma, die sich auf Forschung und Entwicklung für KI, also für Artificial Intelligence, spezialisiert hat. Und die haben eben Folgendes gemacht. Also es gibt ja verschiedene Neural Nets, also die von verschiedenen Unis und so weiter herausgebracht werden. Und Transformers ist dabei ein Neural Net, was von Google veröffentlicht wurde vor einigen Jahren. Also das war dann sozusagen für alle zugänglich. Und OpenAI hat sich dann dieses Neural Net damals quasi geschnappt, was einfach öffentlich quasi ja zugänglich allen war, und hat dieses Net dann trainiert mit eigentlich allem Text des Internets, was frei zugänglich ist. Und warum ist das jetzt irgendwie allein schon krass? Weil die hatten einfach wahnsinnig viel Funding, unter anderem ja auch große Summen von Microsoft, und konnten dadurch sich überhaupt mal leisten, die Grafikkarten laufen zu lassen, um diese ganzen Modelle zu trainieren mit diesen eben massiven Datenmengen aus dem ganzen Internet. Und haben sich dazu eben mit dem Funding auch irgendwie das Top-Team und ganz starke Engineers zusammengeholt, um eben einfach die Grundlage für eigentlich jegliche Language- oder textbasierte KI-Modelle aufzubauen. Und jetzt sind bei denen so bestimmte irgendwie Blockbuster rausgekommen. Also GPT-3 ist irgendwie der eine, also DALI als System das zweite, und das entwickeln die jetzt sozusagen einfach als Research-Firma immer weiter und sind und bieten das sozusagen über eine API an. Also können sich dann obendrauf sozusagen Applikationen oder einfach Startups setzen, an diese API andocken und sagen, okay, vielen Dank, liebe OpenAI, für das Grundmodell, und ich nehme das jetzt und nehme dann zum Beispiel meine proprietären Daten oder irgendwie spezifische Daten für meinen Sektor und trainiere diese Modelle weiter und mache dadurch sozusagen wie so eine Art Feinjustierung auf meinen Use Case. Und das machen eben auch viele, viele Companies sehr, sehr erfolgreich. Also Jasper war ja zum Beispiel auch ein Case, der super erfolgreich war vor kurzem, und eben jetzt auch einige derer, in die OpenAI dann auch selber investiert hat. Also ihr habt ja, glaube ich, hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, über Descript und Mem. Genau, über die, es waren beides auch immer ähnliche Stages, also beides so Series B, Series C, also schon irgendwie einiges an Usage und Teamqualität geproven.
Auch, glaube ich, so 20, 25 Millionen jedes Mal, ne? Ja.
Genau. Mhm. In dem, ich glaube sogar bei Descript war die Series C 50 Millionen.
Ach ja, okay, habe ich nicht mehr in Erinnerung, ja. Mhm.
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie viel davon OpenAI gemacht hat, aber sie haben es
ja, ich habe es mir gerade mal aufgehört, hast du recht, 50 Millionen, genau.
Ja. Mhm. Genau, aber also alles keine Early Stage Companies, würde ich jetzt mal, oder keine Seed Stage Companies. Aber was ich einfach daran total interessant finde, ist einfach, also OpenAI hat quasi nicht den Anspruch, jetzt aktuell noch, wir wissen ja nicht, was da in der Zukunft noch passiert, aber aktuell nicht den Anspruch, diese ganzen einzelnen Applikationen und Anwendungsfälle abzudecken, sondern sie sagen halt, okay, wir gucken uns an, können wahrscheinlich auch anhand der API-Calls sehen, welche Companies nutzen denn gerade unsere Modelle eigentlich am intensivsten oder am erfolgreichsten, und können dann sagen, so, okay, das ist jetzt irgendwie, Speak scheint der Renner zu sein im Bereich English Language Learning, und Descript scheint hier der Audio und Video Editing Champion zu sein, und sagen dann einfach, ich investiere in die, pushe die damit nach vorne, aber schaffe es damit natürlich auch, also mittelbar auch die Usage meiner Plattform weiter voranzutreiben. Und natürlich auch irgendwie, wenn die Winner von mir abhängig sind, ist ja natürlich für mein Ökosystem auch besser. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine super, super interessante Dynamik, die sich da entwickelt. Ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ob dann irgendwann OpenAI selbst zu so einer Art Riesen, wie so einem Company-Builder für KI-Applikationen wird, oder ob die einfach weiter als Fund agieren und mit ihrem Research davon separat bleiben, wird sich noch zeigen. Aber ich finde diese Strategie wirklich spannend, auf jeden Fall.
Total. Und deswegen finde ich auch dein Beispiel mit dem Strategen oder strategischen Investor ist eigentlich genau richtig. Ne? Das mit dem Company Building ist deswegen, finde ich, auch interessant, weil der Vorsitzende von OpenAI ist ja jetzt Sam Altman, das ist der Chef vom Y Combinator. Ne? Und das ist ja irgendwie auch, also da ist man ja von der Denke her sehr, sehr nah dran am Thema Inkubieren und irgendwie Company Building. Davor war es ja Elon Musk und dann, glaube ich, zu den Mitbegründern gehören dann irgendwie auch noch Peter Thiel, der jetzt mit Founders Fund ja scheinbar hier auch investiert hat, und Reid Hoffman. Also echt eine ganz, ganz spannende Gruppe, aber es läuft unter Non-Profit. Das finde ich auch nochmal interessant. Ja,
ja, die, da muss ich mich auch nochmal genauer einlesen, aber die haben jetzt wohl auch einen Teil der Organisation irgendwie, der auch For-Profit läuft. Also ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie das genau jetzt strukturiert ist.
Okay, ich hatte das nur bei Wikipedia gesehen, da laufen sie noch unter, zumindest haben sie da nicht differenziert. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Gründergremium, finde ich. Ne? Und dann Y Combinator, ich finde, das ist das gibt dem Ganzen schon den gewissen Touch irgendwie auch, ja.
Ja, also ich habe gerade geguckt, das OpenAI Research Laboratory consisting of a for-profit corporation, OpenAI LP, and its parent company, non-profit OpenAI. Aber es ist noch nicht genau erkenntlich, wie sich dann das irgendwie darunter strukturiert. Aber ja, ich finde es das interessant, dass du gerade gesagt hast, Y Combinator. Ich musste auch daran denken, also hat nur indirekt damit was zu tun, aber AWS macht das ja zum Beispiel auch dort so, dass die quasi wie so Stipendien rausgeben an gute Startups, unter anderem zum Beispiel an die ganzen Y Combinator Companies, und sagen, hier sind so und so viele Credits oder also so und so viel Budget für Cloud Computing. Was natürlich einfach ihnen selber auch hilft, weil dann ist man da irgendwie einmal schon eingeloggt in den Provider. Und also das ist nur bedingt ähnlich, aber ich finde es doch interessant, wenn solche, sagen wir mal so, Plattform-Companies einfach sagen, ich gebe auch was raus an das Ökosystem, von dem ich auch eigentlich leben möchte.
Total. Finde ich hochinteressant. Und auch, du hast ja vorhin gesagt, Microsoft ist quasi einer der, die das quasi erst ermöglicht haben. Und ist ja auch spannend, weil du gerade den Ursprung von Google gezeigt hast und jetzt zu Microsoft. Also da passiert vielleicht auch nochmal irgendwie fast ein Wirtschaftskrimi hinter den Kulissen. Ne? Das ist ja irgendwie, sind ja so die großen Tech-Unternehmen, die quasi sich jetzt hier irgendwie ungewollt vielleicht treffen, ne?
Ja, absolut, ja, stimmt. Ja. Wir sind alle, sitzen doch alle in einem Boot am Ende.
Ja, total. Aber ich finde das mit AWS ist ein super Vergleich, und auch, was du gerade gesagt hast mit den API-Calls, dass man ja eigentlich, wenn man das einmal hinbekommt und dann in der Lage ist zu investieren, dann siehst du tatsächlich, eigentlich siehst du genau, wo die Zukunft gerade hingeht. Ne? Also auf deiner eigenen Plattform siehst du, wer sind die führenden Unternehmen in den und den Bereichen. Und die haben ja einen ganzen Fonds aufgebaut. Ich glaube, das ist jetzt eben nur der Anfang. Wenn ich es richtig weiß, waren das ja mehrere hundert, oder ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber die haben einfach angekündigt, im großen Stil jetzt zu investieren und beginnen damit jetzt gerade. Ne?
Ja, ja, absolut. Nee, es ist echt spannend. Und vielleicht, worüber ich auch noch viel nachgedacht habe jetzt hier in der Vorbereitung, war so, also es ist ja auch interessant, einfach zu sehen, wie sich da so Ebenen auftun auf dieser Infrastruktur von OpenAI. Also die, wie gesagt, die haben ja eigentlich so wir sagen immer, den ganzen öffentlich zugänglichen Text des Internets genommen als Trainingsdaten, was natürlich irgendwie eine wahnsinnig gute Grundlage bietet. Aber das ist natürlich irgendwo dann immer noch generisch, wenn es jetzt auf spezifische Use Cases dann geht. Und da dann eben so zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird, ich würde das fast schon in so drei Ebenen einteilen. Also unterste Ebene ist diese Infrastruktur, also OpenAI zum Beispiel. Und darauf gibt es dann irgendwie die nächste Schicht, die ist sozusagen, wer kreiert aus dieser Infrastruktur komplett neue Use Cases auf Basis von GPT-3, also eben Jasper zum Beispiel, die dir dann irgendwie helfen, Texte zu generieren für deine Website, deinen Aufsatz oder was auch immer. Oder Speak zeigt dir eine komplett neue Art, eine Sprache zu lernen, nämlich mit der KI in eine Unterhaltung zu gehen. Oder auch Descript zeigt dir irgendwie eine komplett neue Art, Video und Audio zu editieren. Also sozusagen wirklich so ein, bringen dir eigentlich eine komplett neue Art zu arbeiten bei. Und dann gibt es da oben drauf für mich eigentlich noch so eine dritte Schicht, es dann so um existierende Applikationen gibt, die ich irgendwie verbessere. Also, weiß ich nicht, könnte dann sein, Zendesk hat dann jetzt ein GPT-3-basiertes Feature, was mir hilft, die Customer-Anfragen besser zusammenzufassen und zu priorisieren oder so. Aha. Also ist dann sozusagen sehr, sehr spezifisch und da gibt es dann wahrscheinlich noch hunderte Anwendungsfälle. Also irgendwie im Legal-Tech-Bereich, im, wie gesagt, gerade Customer-Support-Bereich, im Health-Bereich und eigentlich überall, wo die Daten, die verarbeitet werden, nochmal spezifischer sind, als was sozusagen das generelle Internet hat und proprietär sind, also wo die dann nicht jeder drauf zugreifen kann. Das sind eigentlich die interessanten Anwendungsfälle, quasi die diese Modelle weiter zu trainieren, die bei OpenAI noch generisch sind. Also ich glaube, da wird sich noch wahnsinnig viel tun und in jedem einzelnen Vertical, glaube ich, gibt es so das Potenzial, dass da eine riesige einzelne Companies draus werden.
Aber dann im Prinzip eigentlich fast so eine API-Plattform, ne, hinterher, die sich überall reindockt und dann vielleicht eben per Use Case dann irgendwie oder per irgendwie so in tausende Nutzungspaketen oder sowas dann einfach abrechnet. Ne? Das kann man ja sich so wie so ein Zapier eigentlich, kann man sich das fast vorstellen vielleicht, ne?
Ja, genau.
Also eine spannende Richtung, ja. Ich hatte neulich mit dem, vielleicht nochmal da deine Meinung dazu, ich hatte mit dem Niklas Rahberg neulich von Capnemic hier gesprochen, da hatten wir über Surf gesprochen. Das ist ein Unternehmen, das in LinkedIn sich integriert und so ein CRM, also so ein Sales-Enabling-Tool ist, was dann CRM mit LinkedIn connected. Da hatte gerade TS Ventures investiert und da hatte ich ihm gesagt, ich bin so ein bisschen skeptisch bei solchen Tools dahingehend, du kennst ja wahrscheinlich noch Farmville, also Zynga, die dann ja eben total abhängig waren, weil sie auf Facebook quasi auf Goodwill von Facebook existieren konnten. Also hätte jetzt eigentlich Mark Zuckerberg irgendwann gesagt, wir machen keine Social Games mehr auf der Plattform, ist so ein Unternehmen sofort wieder quasi gefährdet. Ist das bei der API-Infrastruktur von OpenAI vielleicht auch mal irgendwann so, dass du eigentlich quasi deine Party in einer fremden Bar feierst?
Ja, ist eine interessante Frage. Wenn wir darüber diskutieren, sagen wir mal Platform Dependency, also Modelle, die komplett nur davon abhängig sind, dass eine bestimmte Plattform ihnen auch weiter Distribution gibt. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Fragestellung hierbei, weil klar, jetzt gerade ist das irgendwie ist OpenAI an sich ein mit Non-Profit-Charakter irgendwie auch auftretende Research-Organisation, die sagen, hey, wir haben zwar mega krasses Funding, aber erstmal sind wir dazu da, irgendwie die beste Infrastruktur zu bauen.
Genau, wir boosten, ne, so ist es zu schön, genau. um wahr zu sein eigentlich, kann man sagen. Ne?
Genau, es ist ja. Und dann ist natürlich die Frage so langfristig, also wenn die da wirklich auch weiterhin irgendwie die Top-Plattform bleiben, wie nutzen sie dann diese Macht? Ja, also wird das dann einfach so, dass es dann wahnsinnig teuer wird, die Modelle zu nutzen? Oder bauen die dann die Sachen nach, die bei ihnen gut funktionieren und überrollen die anderen? Also das sind, glaube ich, absolut faire Fragestellungen. Und ich müsste mal, also eigentlich wäre es nochmal für eine andere Podcast-Folge gut, nochmal richtig sich reinzulesen, so ja. Wie vielleicht auch die Governance funktioniert von OpenAI.
Ja. Ja.
Also ob das vielleicht so aufgesetzt wurde, dass sowas kein Risiko darstellt. Aber ich finde es auch grundsätzlich von der Machtdynamik auf jeden Fall eine gute Frage.
Ja, ich glaube, bei Amazon hat vorher auch keiner gedacht, dass sie irgendwann die ganzen Bestseller einfach kopieren und selbst auf den Marktplatz schmeißen. Also ich, das, ne, da manchmal Gier schlägt Hirn und vielleicht, also in beide Richtungen, ne? Also das kann schon sein, man stellt sich selbst ein Bein, wenn man sich in so eine Abhängigkeit begibt, ne?
Ja, und die Frage ist dann auch eigentlich so, weil eigentlich ist dann immer die Frage der Alternative. Also wenn ein Facebook sagt, morgen wir lassen kein Gaming mehr zu, aber TikTok lässt es halt zu, dann hat eher Facebook das Problem, weil das passiert ja jetzt auch schon so ein bisschen, also Instagram ist nicht mehr so freundlich zu den Creatoren und enabled die nicht so richtig und jeder Creator, der nicht auf den Kopf gefallen ist, hat jetzt auch einen TikTok-Account und irgendwie ja geht halt in jede neue Plattform, die halbwegs Distribution gibt, auch rein.
Aber da ist der Wechsel natürlich auch leicht, ne, wenn ich das sagen darf. Also von TikTok zu oder Instagram zu TikTok, das ist ein einigermaßen ähnliches System. Da verliere ich vielleicht Follower und so weiter, aber das geht noch, ne? Aber wenn du jetzt hier bei OpenAI vermutlich bist du ja richtig tief integriert, ne? Kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist, also genau, ich glaube, der Vergleich hält nicht ganz, aber ich glaube, also jetzt, um auf dem wirklich Low-Level der Creator zu diskutieren, natürlich, also für eine Caro Dauer, die vielleicht bis, also die hat jetzt auch auf jeden Fall TikTok, aber wenn sie es jetzt noch nicht hätte und die hat halt irgendwie den größten Account in Deutschland, wo ihr komplettes Einkommen drüber läuft, dann ist wahrscheinlich das Switching auch nicht morgen passiert. Aber du hast schon recht. Also wenn deine komplette eigentlich Modellinfrastruktur auf einem System läuft, dann ist die Abhängigkeit nochmal eine andere.
Ich musste kurz mal googeln, wer Caro Dauer ist. Ich kenne die gar nicht.
Cool. Ja, aber ja, nee, ich schicke dir mal ein paar Namen. Dann kannst du
genau,
dich da.
Das ist leider nicht so, oder was heißt leider, aber es ist nicht so ganz meine Welt. Aber mega spannende Fragestellung finde ich nochmal. Lass uns da wirklich nochmal in einem zweiten Podcast vielleicht nochmal vertiefen.
Ja, gerne.
Weil wir sehen ja jetzt hier auch an der Geschwindigkeit, in der, also ich hatte mit Enrico Melles, glaube ich, in zwei Folgen aufeinander über diese Investments gesprochen. Erst die Script da von Andrew Mason, dem Groupon-Gründer, und dann, wie gesagt, letzte Woche Mem, dass ich seitdem auch versuche, mir zu erschließen. Bin noch nicht ganz sicher, ob es mir liegt oder nicht, aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Und dann hatte ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt, ich hatte bei Crunchbase sogar noch ein Investment gesehen, das aber nirgendwo announced wurde, richtig, in EdgeDB von OpenAI. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Ich glaube, das sieht auch mega spannend aus. Irgendwie so eine Relational Database. Weiß nicht, wie weit ihr da reinpasst. Vielleicht auch nicht offiziell announced, aber das heißt, die alles jetzt gerade innerhalb von wenigen Wochen. Die legen jetzt richtig los, ne?
Ja, total. Nee, ich bin da auch echt sehr gespannt. Also auch welche Use Cases auch sonst noch so auf uns zukommen. Gibt's ja irgendwie auch im Health-Bereich, auch im deutschsprachigen Raum einige Sachen. Irgendwie mit Ada Health oder Claire and Me, die so ein bisschen das, was Speak macht, aber für Health Use Cases machen. Glaub, müsste man sich auch nochmal genauer anschauen, auf welcher Infrastruktur die aufsetzen. Aber ich glaube, da wird es im Laufe der Zeit, wie sich diese Grundmodelle immer weiter verbessern, wird es da echt super, super Companies geben, die immer besser werden. Ich habe witzigerweise noch einen interessanten Insight, den ich gehört habe. Jetzt ist auch das, also bei diesen KI Bots quasi, mit denen man sich auch unterhalten kann, wie jetzt dem von Speak, dass eine Herausforderung oder eine Feinjustierung der Modelle, die Startups da vornehmen müssen, auch ist zu gucken, dass diese KI oder diese virtuellen Gesprächspartner, dass sie nicht zu echt klingen, weil das dann wieder die Leute verunsichert. Also wenn die dann so sind, warte mal, ist da jetzt doch jemand dran? Dann, da gibt's wohl irgendwie auch einen Namen für. Und zwar, das heißt irgendwie so Uncanny Valley. Also Uncanny heißt ja, wenn das etwas extrem nah dran ist. Also es ist so ein, human appearance or behavior that can make an artificial figure seem more familiar for viewers, but only up to a point. Weil dann wird's irgendwann creepy. Und das ist sozusagen dann die Anpassung, die Startups machen müssen, auf dem Grundmodell, dass sie gucken, dass man wieder klar weiß, ich rede aber dann doch mit einem Bot.
Faszinierend, ja.
Das ist echt ganz interessant.
Nee, weil es gibt ja jetzt sehr viele auch, ne, wir reden jetzt dann, wir gehen ja so langsam in den Bereich Fake Voice oder Fake Videos, ne? Das ist ja mittlerweile auch schon sehr, sehr, sehr weit gedrungen. Und da bist du ja eher in der anderen Richtung, da versuchst du ja quasi so gut es geht zu imitieren. Und dann ist der Begriff creepy trifft es, glaube ich, ganz gut, ne? Je nachdem, mit wem man da spricht. Also, das ist wirklich ein Markt. Ich finde, dass die Geschwindigkeit beeindruckt mich, in der das jetzt gerade hier irgendwie, in der diese Einschläge kommen. Auch für ein VC wahrscheinlich nicht ganz einfach, da Schritt zu halten, ne?
Absolut. Man hat auf jeden Fall viel zu tun, da immer on top of it zu bleiben.
Und ich höre aber vielleicht dann nochmal die Brücke zu euch. Wer darf sich bei euch melden? Darf es jetzt nur noch AI-Startups oder weil das die Zukunft ist oder auch noch andere Unternehmen?
Alle B2B-Tech-Unternehmen bitte, die im Early Stage sind oder auch im Late Stage. Also wir freuen uns da über jeden Austausch im B2B-Bereich.
Paula, du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Also die Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Das ist ein Thema, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielleicht sogar mal irgendwie ein Gipfeltreffen mit Enrico Melles zusammen. Können wir mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch hin. Ja,
das also klingt nach einer Traumbesetzung. Das machen wir so.
Cool. Dann lieben Dank erstmal und bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Paula Hübner von La Familia. Ein super spannendes Thema. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es wirklich mega interessant und ihr habt es ja gerade gehört, wir versuchen mal irgendwie ein Gipfeltreffen mit Paula und Enrique zu arrangieren. Das wäre natürlich super spannend. Mal gucken, ob es gelingt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir bleiben auch bei OpenAI dran. Ihr seht ja, da passiert wirklich viel. Von daher, einschalten lohnt sich. Und falls ihr vielleicht jemanden kennt, der sich für KI interessiert, dann empfehlt ihm oder ihr doch mal diese Folge weiter. Wir freuen uns hier natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Entweder weil sie sich dediziert für KI interessieren oder weil sie vielleicht insgesamt Interesse an der Startup-Szene haben. Dann schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ja, und bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.